Ja, herzlich willkommen zum Podcast hier am WZB. Hier geht es ja immer um Bildungsfragen und zwar einerseits auf einer wissenschaftlichen Ebene, andererseits aber auch um Themen und Debatten, wie sie so allgemein in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ja, und ich stelle mich vielleicht mal kurz vor. Ich bin Fiona Bauer, ich bin Studentin an der Uni Bayreuth, ich studiere Philosophie und VWL und ich bin auch Praktikantin am WZB im Bereich Wissenschafts- und Bildungsforschung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Podcast hosten darf, wenn man das so nennt. Genau, wir sprechen heute nämlich über ein Thema, um das man eigentlich nicht drumherum kommt, wenn man über Bildung ganz allgemein spricht. Und zwar geht es um Bildungsungleichheit. Und ganz ehrlich, so das erste Mal, dass ich mich wirklich aktiv selbst mit dem Thema beschäftigt habe, war eigentlich, als ich hier am WZB Einblick in die Bildungsforschung machen durfte. Und ja, auch in Vorbereitung auf den Podcast jetzt habe ich mich gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Also wie kann es denn sein, dass Bildungsungleichheit, dass ich mich vorher noch nie damit befasst habe, wo doch Bildungsungleichheit uns alle auf die eine oder andere Art betrifft und wo das Thema auch einfach extreme Implikationen in alle gesellschaftlichen Bereiche hat. Ja, wie kann das sein? Also liegt es irgendwie daran, wie die Debatte geführt wird? Liegt es irgendwie daran, dass der Begriff sehr abstrakt ist? Oder liegt es einfach daran, also an mir und meiner privilegierten Lebenssituation? Ich habe dazu einige Fragen und wir wollen da heute drüber sprechen. Vielleicht stelle ich euch jetzt einfach mal ganz kurz vor. Also rechts von mir sitzt Armin Himmelrath. Armin, du bist Bildungs- und Wissenschaftsjournalist, unter anderem beim Spiegel. Du bist auch Autor. Was bist du noch so?
Och, Vater bin ich. Das ist ja auch ganz wichtig im Bildungskontext. Ich habe 3 Kinder, die alle die Schule schon hinter sich haben. Und ich bin so Bildungsbeobachter, moderiere Veranstaltungen, beschäftige mich viel mit allen möglichen Fragen des Bildungssystems tatsächlich.
Okay, sehr gut. Schön, dass du da bist. Dann haben wir noch 2 Gäste, die ein bisschen länger angereist sind. Einmal dich, Suline. Du bist Schülerin in Köln. Du bist auch Abiturientin. Du hast noch diverse andere Ämter inne. Vielleicht sagst du noch mal kurz was dazu.
Ja, genau. Ich bin seit ein paar Jahren in der Schul-SV bei mir, in der Bezirksschülerinnenvertretung Köln und der Landesschülerinnenvertretung NRW.
Genau, sehr schön. Dann du, Henry, du bist auch Schüler, du bist auch sehr engagiert. Was muss man über dich so wissen?
Ja, ich bin auch bei uns in der SV. Ich bin seit 4 Jahren jetzt SchülerInnensprecher und bin seit Ende 2021 im Vorstand des SV-Bildungswerks.
Und dann sitzt hier noch Benjamin Edelstein. Benni, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB im Bereich Bildungsforschung. Und auch sonst so mit Bildung hast du viel zu tun. Was machst du so?
Das kann man so sagen, ja. Ich bin unter anderem auch Redakteur des Online-Dossier Bildung, was das WZB und die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen machen, um Bildungsthemen in verständlicher Art und Weise in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe auch noch einen anderen Redakteursposten für eine bildungswissenschaftliche Zeitschrift, die DDS, die Deutsche Schule. Und ja, ich habe natürlich auch noch ein Kind, bin also insofern auch direkt mit dem Thema Kita zurzeit beschäftigt und generell mit Bildungsthemen eigentlich ständig zugange.
Sehr gut, ja, schön, dass wir uns in dieser Runde zusammengefunden haben. Ja, wir sind ja auch so ein bisschen generationenmäßig aufgestellt. Also es ist, ihr zwei geht noch zur Schule, bei mir ist es nicht allzu lange her, bei dir, Armin, schon ein bisschen länger.
Ja, ein bisschen, aber sehr viel bisschen länger.
Ja, und bei dir, wenn ihr auch so ein paar Jahre auf jeden Fall.
Genau. Vielleicht kann man es sagen, ich bin 54, also deutlich der Älteste im Raum und genau.
Genau, ich bin 1983er Jahrgang, habe also 2002 Abitur gemacht, gehöre damit dann hier quasi schon zu den Älteren.
Ich habe da nicht mehr existiert.
Ja, ich wollte euer Alter jetzt auch gar nicht so revealen, aber also wir sind auf jeden Fall in unterschiedlichen Generationen aufgestellt und vielleicht haben wir auch unterschiedliche Bezüge zu dem Thema. Und ich dachte, um sich der ganzen Sache mal so ein bisschen zu nähern, können wir vielleicht so eine Art Schlagwortrunde machen. Wir gehen das mal so reihum und jeder sagt vielleicht mal so ein paar Begriffe, die zu Bildungsungleichheit direkt irgendwie in den Sinn kommen. Also ich habe euch ja auch angerufen, so an was habt ihr euch so erinnert oder was waren so die ersten Gedanken, die ihr zu dem Thema hattet? Fang mal bei dir an, Benni. 2, 3 Sachen nur.
2, 3 Sachen, ja. Ich versuche mich also zu beschränken, wenn ich über das Thema Bildungsungleichheit nachdenke, gibt es bestimmte Themen, die bei mir sofort immer aufflammen. Das ist zum Beispiel das Thema der Schulstruktur und der frühen Selektion von der Grundschule auf die weiterführenden Schulformen. Und damit hätte ich wahrscheinlich schon das Maximum dessen erreicht, was ich an der Stelle hier sagen darf.
Was mir da sofort einfällt, ist dieses Klassenmodell, also Gymnasium, Gesamtschule, Realschule, also dass man im 21. Jahrhundert noch im Klassenmodell denken muss, das ist schwierig.
Mhm. Ja, ich glaube, was ich hier vor allem bei sowas denken muss, ist leider die Gesellschaft, weil die hat da definitiv einen sehr großen Anteil, weswegen Bildungsungerechtigkeit immer noch existiert und damit einhergeht eben auch das Schlagwort Normalität. Mhm. Mhm.
Bei mir sind das jetzt so anschließend an das, was ihr gesagt habt, Faktoren, die so als, wenn man es böse sagen will, Risikofaktoren gelten könnten. Also sowas wie Migrationsgeschichte in der Familie, muttersprachlich, nicht muttersprachlich oder Elternsprache, eine andere als die Unterrichtssprache. Armut ist ein ganz großes Thema bei Bildungsgleichheit oder Ungleichheit. Ja,
ja, als ich drüber nachgedacht habe, kam mir ehrlich gesagt auch zum ersten Mal so der Begriff, ja, irgendwie Brennpunktschule, so ganz stumpf in Sinn, weil das, glaube ich, auch so ein Klischee ist, dass man immer damit assoziiert. Ihr habt jetzt auch so ein paar andere Begriffe gesagt, das fand ich eigentlich spannend. Ich frage dich gleich mal, Solin, direkt, warum kam dir das so in den Sinn? Ist das, weil du Bildungsungleichheit selbst so wahrnimmst?
Ja, also ich muss gestehen, ich hatte in meinem Leben bis jetzt keinen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich lebe in einer bildungsgerechten Welt, wo ich die gleichen Möglichkeiten habe wie meine MitschülerInnen. Ja, also ich komme aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Beide Eltern sprechen also wenig bis gar kein Deutsch, haben jetzt auch nicht die größten Akademikerberufe und so. Und das merke ich tatsächlich auch in der Schule. Also wenn ich jetzt in der 6. Klasse Hilfe im Matheunterricht gebraucht hätte, dann konnte ich mir A, weder Nachhilfe leisten, noch B, auf die Unterstützung meiner Eltern hoffen. Und das ist ja, ich bin ja kein Einzelfall in dem Sinne. Also meine Schule ist in Köln-Mülheim. Das ist ja ein Viertel mit vielen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Und da ist tatsächlich öfters der Fall, dass die Schüler eben kaum bis gar keine Hilfe bekommen, sei es extern oder auch von LehrerInnen. Die werden einfach vernachlässigt, teilweise auch einfach ignoriert, von wegen, ja, stell dich doch gar nicht so an. Du musst dich einfach mal 2 Stunden dran setzen, dann verstehst du das Thema auch schon. Und das ist nicht nur in Köln so, glaube ich, sondern deutschlandweit so. Und deswegen sprach ich auch vom Begriff Normalität. Also du hattest ja vorhin erwähnt, dass du dich gar nicht mit dem Thema beschäftigt hattest, bis du zum WZB gekommen bist. Und das ist, glaube ich, auch einfach etwas, wir gehen dieser Realität einfach so ein bisschen aus dem Weg, weil sie ist unkomfortabel, weil wir selber dazu beitragen.
Das ist jetzt spannend, was du erzählt hast. An deiner Schule haben viele SchülerInnen einen Migrationshintergrund. Henry, bei dir sieht's wie aus? Deine Schule ist, du hast mir ein bisschen erzählt, sehr Hightech, gut ausgestattet. Wie nimmst du Bildungsungleichheit in deinem Alltag so wahr?
Also ich muss wirklich dazu sagen, ich bin an einer privilegierten Schule, muss man sagen. Wir haben eine sehr gut digitale Ausstattung. Wir sind sehr engagiert als Schule. Wir sind sehr repräsentativ in Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben viele Schulen auch in Bielefeld, die einfach ein Brennpunkt sind. Wir haben eine Schule, die ist auch bei mir im Stadtbezirk in Schildische. Da fehlt es an Ecken und Enden. Also da tropft es außer Decke, da ist gar keine Digitalisierung. Ich hatte da im Januar einen Workshop, da habe ich gefragt, haben Sie ein Smartboard, wo ich eine PowerPoint-Präsentation halten kann? Da hat der laut gelacht und hat gesagt, Herr Schuckmann, ich wäre froh, wenn wir überhaupt einen Beamer hätten. Und ich nehme das sehr stark bei uns in Bielefeld wahr, weil wir haben keine Mitte in Bielefeld. Wir haben entweder eine privilegierte Schule oder wir haben Brennpunkte. Dazwischen ist nichts und das kann nicht sein. Also ich finde es schwierig, im 21. Jahrhundert so eine riesengroße Schere zu haben, dass es entweder privilegiert gibt oder einen Brennpunkt. Und da sehe ich ganz klar auch die Politik in der Verantwortung, dass da einfach die letzten Jahre geschlafen wurde. Und wie du gesagt hattest, dieses Thema gehen wir einfach aus dem Weg. Das ist so ein totgeschwiegenes Thema. Wenn so Bildungsungleichheit aufkommt, dann ist das so, machen wir mal weiter. Das interessiert uns jetzt nicht so, das ist jetzt auch nicht so aktuell, aber wenn wir uns dann mal die Realität wirklich angucken, wir haben Schulen, wo es an allen Ecken und Enden fehlt und das kann definitiv nicht sein.
Lustigerweise sind es halt vor allem Haupt- und Realschulen, ja. Ne? Das finde ich so krass.
Also es ist wirklich so, also in Bielefeld haben wir auch immer die Gymnasien, die da irgendwie privilegiert sind und nach vorne geschickt werden, da wird immer von der und der Schule gesprochen, die sind so toll ausgestattet, aber schaut euch doch gerne auch mal die anderen Schulen an, die jetzt nicht so ausgestattet sind. Wir können nicht immer so die Augen vor der Realität verschließen und sagen, ach, das andere geht uns jetzt nichts an, also das ist wirklich so blindflugmäßig, so wir machen mal die Augen zu und schauen dann uns die Wunschrealität im Kopf an, das sind halt dann die Schulen, die es sowieso immer sind.
So eine Eigenhypnose, so ein bisschen.
Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, also in Pandemiezeiten, da hat sich die Debatte ja schon so ein bisschen geändert. Also wir sprechen jetzt viel über Bildungsungleichheit in den Medien. Es wird immer davon geredet, naja, also manche Schulen, die sind ja schon eher schlechter aufgestellt. Die SchülerInnen, die dann keine digitalen Endgeräte haben, auch zu Hause nicht, ja, die sind dann noch weiter abgehängt. ja, könnte man doch eigentlich sagen, der Diskurs ist ja aktuell, wird sich doch vielleicht auch eigentlich drum gekümmert, oder?
Nein. Definitiv nicht. Also schön,
Kopfschütteln bei allen in der
schön
Runde.
Dass das, also klar, jetzt aufgrund von Corona ist es angesprochen, aber das ist nur Gerede, das ist nicht irgendwie, wir packen jetzt doch mal was an. Also es wird immer versprochen, aber in der Realität sieht es einfach anders aus. Also in den Schulen brennt es einfach. Das wurde jetzt durch die letzten Jahre so totgeschwiegen, Deckel drauf, aber dann ploppte auf einmal Corona auf. Wir waren in einer ganz anderen Situation. In Nordrhein-Westfalen hat es ein halbes Jahr gedauert, bis da überhaupt mal dann Unterricht stattgefunden hat. Vielleicht da mal eine Aufgabe hochgeladen wurde. Aber durch Corona ist das Thema ja nur verschlimmert worden. Und da sind Sachen aufgeploppt, die wir die letzten, ich sag jetzt mal, 30, 40 Jahre verschlafen haben, um einfach in der Realität anzukommen. Und es ist wirklich nur Gerede. Also es fehlt an allen Ecken und Enden.
Ich finde das total interessant, weil bei mir ist ja sozusagen meine eigene Schulzeit schon sehr lange her. Ich habe 86 Abi gemacht und meine Kinder, wie gesagt, sind alle auch durchs System durch jetzt. Und trotzdem habe ich halt in beiden Phasen, sowohl selbst als Schüler und dann später auch als Vater, das immer so erlebt, dass eigentlich diese soziale Frage, wenn die mal auftauchte, so am Rande, ne, war ja ein Gymnasium und eine Kleinstadt und alles heile Welt, aber wenn es mal so am Rande auftaucht, dann wurde das immer so delegiert in den Schulverein. Also es gab irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel Zuschüsse zu bekommen, wenn es um Geräte ging oder eine Klassenfahrt, die sich jemand nicht leisten konnte. Aber so richtig drüber, also ein richtig strukturiertes drüber reden, gab es zu keiner Zeit, die ich jedenfalls da beobachtet habe. Ja, es wurde immer wegdelegiert.
Flucht aus der Realität.
Genau.
Ja. Und würdest du sagen, das ist jetzt auch nicht anders?
Ich vermute, dass es nicht wirklich anders geworden ist. Also so ein bisschen, man hört natürlich immer mal wieder was. Andererseits gucke ich als Journalist ja immer auf die Sachen, die nicht gut laufen und die schief laufen. Und ich erfahre dann immer von Dingen, wo es dramatisch schief geht. Und von daher sehe ich natürlich auch viele Negativbeispiele. Aber mein Gefühl ist nicht, dass es großartig anders ist. Nee.
Nee, also definitiv nicht. Es ging jetzt in der Pandemie, wurde halt gesagt von unserer Schule aus, die Schülerinnen und Schüler, die sich keine Endgeräte leisten können, können im Schulbüro ein Formular abholen und dann kriegen die Schülerinnen und Schüler Unterstützung. Das war auch schon wieder so ein Thema, wo Schülerinnen und Schüler, also bei uns an der Schule waren es nur 6 Leute, die eins von zu Hause aus keins hatten und eins brauchten. Aber das war dann auch so. Die sind dann nach der Schule halt erst ins Büro gegangen, weil die sich nicht getraut haben, weil dann hätten die anderen ja gesehen, dass es bei uns zu Hause nicht so toll ist. Und ich kenne jemanden bei uns auch aus der Schule, der sagt, wir fahren jetzt zweimal auf Klassenfahrt. Wird schwierig, wie soll ich das finanzieren oder wie sollen meine Eltern das finanzieren? Und es ist wirklich, wie du gesagt hast, Armin, es ist nicht besser geworden. Es wird immer wieder irgendwie an den Förderverein, an die Schulpflegschaft, an die SV weitergeleitet. Aber wenn das aufploppt, dann ist das so, ja, es ist aufgeploppt, wir müssen uns jetzt mit einem Problem beschäftigen, schieben wir es weg. Ist nicht unser Problem. Und ich finde, durch die Pandemie ist das noch schlimmer geworden, weil sich die Leute natürlich dann auch schämen dafür. Und ich finde, es ist jetzt so eine Situation, man muss sich dafür nicht schämen. Also man kann ja offen die Hilfe auch annehmen, man möchte ja auch helfen. Und ich finde es einfach schrecklich, dass sich Leute nicht trauen, da offen mit umzugehen, weil sie Angst haben, dass sie dann aus der Gesellschaft oder aus der Schulgemeinschaft ausgeschlossen werden. Und das finde ich einfach, Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, abartig, dass das so ist, weil wir müssen doch in einer Gesellschaft leben, wo wir uns gegenseitig tolerieren, egal in welcher Situation man ist. Und da, du hattest es auch gesagt, diese Gesellschaft spielt da auch eine ganz große Rolle. Und ich finde, so stark sollte Gesellschaft nicht in Schule reindringen, weil Schule soll ja so ein Safe Space sein und nicht irgendwie so, oh, ich muss mich jetzt verstecken, weil meine Eltern nicht so viel Geld haben.
Also es ist natürlich schon so, finde ich jetzt aus meiner Perspektive, ne, man merkt natürlich dann auch wieder so quasi die Bubbles, in denen man sich bewegt, ja, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Institut, was sich bildungssoziologischer Forschung unter anderem verschrieben hat, bekomme ich natürlich total viel Diskussionen über das Thema mit und ich würde sagen, dass jetzt insbesondere auch im politischen Bereich das Thema schon aktuell eine Konjunktur hat. Also es gab eine längere Phase, da wurde auch politisch über die Thematik ganz, ganz wenig gesprochen so und wenn dann eher so in den linkesten Ecken, sage ich mal so. Und momentan wäre meine Wahrnehmung insbesondere auch quasi im Spiegel der Corona-Krise, dass das Thema massiv an Bedeutung gewonnen hat. Ich sehe das Thema auch viel präsenter wieder in den Medien und glaube, dass es insgesamt eigentlich im Augenblick eine günstige Situation ist, um dieses Thema dann auch in der Praxis, in eurer quasi Schulpraxis nochmal wirklich stärker zu machen, weil ich glaube, dass man sich im Augenblick dem Thema wirklich auch nicht verschließen kann. Also auf der Empfängerseite, sage ich mal so. Das jetzt einfach wegdelegieren wird zunehmend schwerer.
Armin, du schüttelst den Kopf.
Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich meine, wir haben jetzt vor 20 Jahren oder etwas mehr als 20 Jahren die erste PISA-Studie veröffentlicht bekommen. Und seitdem, also spätestens seitdem wissen wir, wie es um Ungleichheit aussieht. Und in der Fachdiskussion werden Ungleichheiten diskutiert. Und da ist ja extrem, also gerade auf der Basis zum Beispiel, extrem wenig passiert.
Ja. Das ist ja immer die schwierige Frage und ich glaube, das ist eine Frage, mit der werden wir uns wahrscheinlich heute im Gespräch häufiger noch beschäftigen. Was ist eigentlich viel und wenig in der Politik? Ne? Mhm. Wir können uns natürlich auch über andere Politikbereiche unterhalten und Zulin, du hattest es vorhin angesprochen, es geht um die Gesellschaft. Und wenn wir uns mit Fragen von Armut und materieller Ungleichheit beschäftigen, sehen wir, würde ich jetzt mal sagen, noch viel weniger, als was wir im Schulbereich so in den letzten Jahren gesehen haben. Es gibt ja schon einiges, was so in den letzten 20 Jahren auch in der Folge von PISA passiert ist, wo man zumindest, sage ich mal, so einen Verdacht hat, dass das was mit der Ungleichheitsdiskussion zu tun hat. Und das ist natürlich so auch in den Begründungen sich auch widerspiegelt. Ich nenne mal das Thema Gemeinschaftsschulen und sowas. Ne? Sowas gibt es ja in NRW in ähnlicher Weise auch. Mal besser funktionierend, mal schlechter funktionierend.
Ja, schlechter.
Oder auch schlechter funktionierend. Ne? Aber dahinter stehen natürlich auch gesellschaftliche Kräfte, die das quasi in den Vordergrund bringen. Und die Situation, die ihr kritisiert, natürlich auch seit Jahrzehnten kritisieren. Ich würde aber sagen, im Augenblick mit ihrer Kritik mehr Gehör finden, als es in den letzten 15, 20 Jahren der Fall gewesen ist.
Ich glaube, das Problem bei der Politik, weswegen sie sich lange halt nicht damit beschäftigt hat, ist, also aus meiner Sicht, dass sie sich schlussendlich erstmal eingestehen müssen, dass sie da sehr viele Fehler gemacht haben. Also was mich bei der ganzen Corona-Debatte bezüglich Ungleichheit halt immer wieder nervt, ist, es wird so getan, als ob dieses Problem erst mit Corona aufgetaucht ist. Das Problem hat aber schon jahrzehntelang geführt, vorher schon existiert. Ne, wo wir jetzt schon beim Thema Hauptschulen zum Beispiel sind. Ich hatte eine gute Freundin, die war auf einer Hauptschule, die hatte ihr Abschluss, glaube ich, jetzt in der Corona-Zeit auch gemacht. Und bei ihr bestand die Digitalisierung aus, Lehrkraft schickt einmal die Woche eine E-Mail raus und die soll dann ihre Hausaufgaben am Ende der Woche hochladen. Gar kein zwischenmenschlicher Kontakt, gar keine Möglichkeiten irgendwie nachzufragen. Ne? So, hey, ich habe das nicht verstanden, können wir ein Meeting machen oder so. Das war gar kein Thema. Weil konnte nicht passieren. Mit welcher digitalen Ausstattung bitte? Mhm. Und es war schon vorher klar, dass wir eine digitale Infrastruktur für Schulen brauchen. Es war auch schon vorher klar, dass SchülerInnen hier und da vernachlässigt werden. Es war auch schon vorher klar, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund deutlich benachteiligter sind als SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Ne? Wenn wir jetzt davon sprechen, Geld für Klassenfahrten oder ähnliches zu beantragen, also da muss man auch erstmal Eltern haben, die Deutsch sprechen. Also da fängt das ja schon an. Also ich bin 17, werde bald 18 und ich muss sagen, seit der 5. Klasse, wo immer was Geld beantragt werden musste, bla bla, habe ich das immer übernommen, weil meine Eltern gar keine Ahnung hatten, was dieses Amt von denen wollte. Und da ist halt wieder die Frage, wieso kriegen wir keine Unterstützung? Wieso kriegen wir vor allem keine Unterstützung von Lehrkräften, die sagen, ne, so, ich setze mich mal Nachmittag mit dir hin und fülle dieses Formular aus. Also es war ja schon vorher ein Problem und jetzt, dass die Debatte wieder aufkommt, ist halt schlussendlich, man muss die Fehler von den letzten 20, 30, 40 Jahren wieder ausbaden und wenn wir es jetzt nicht ausbaden, dann wird es nur noch schlimmer.
Ja, also ich gebe dir da auch total recht, also wenn ich das gerade noch dazu sagen kann, ich finde, du hast es gerade gesagt, 40 Jahre aufholen, das kann man nicht. Man müsste jetzt eigentlich so Reset-Knopf, wir fangen nochmal bei Null an, damit irgendwie die Schulen noch Chancen haben, damit wir die Chancen auf digitale Infrastruktur haben. Und ich sehe den Punkt genauso wie du. Wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer einfach im Schulsystem, die engagiert sind, die Menschen helfen wollen, die Schülerinnen und Schülern auch unterstützen möchten. Und an meiner eigenen Schule, ich sag mal, ich kann es an beiden Händen abzählen, wie viele engagierte Lehrer sich nachmittags hinsetzen, jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg. Wir haben einen sehr tollen Lehrer, das ist auch unser SV-Lehrer, der gibt den jetzt Unterricht, weil der kann Ukraine sprechen und der hat gesagt, als allererstes, wir haben Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen, ich mache das jetzt. Und solche Leute braucht einfach Schule, damit Leute mit Migrations- und Hintergrund Unterstützung bekommen und das fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Deswegen, das wäre ein großer Wunsch, einfach dieser Reset-Knopf und engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die dann einfach auch dieses System Schule wieder modernisieren und auch ins 21. Jahrhundert holen einfach.
Deswegen muss ich immer den Kopf schütteln, wenn in den Medien gesprochen wird, ja, zurück zur Normalität.
Ja.
Wieso nicht die Zeit nutzen, um zu reformieren?
Das ist natürlich mal ein totaler Bummer, ja, wenn man jetzt quasi so mit der Außenperspektive da reinkommt. Aber es gibt so ein paar Punkte, die du angesprochen hast, auf die würde ich gern reagieren. Das eine ist die Frage Lehrkräfte. Ja, natürlich, Schule braucht gute, engagierte Lehrkräfte. Andererseits blicken wir im Augenblick auf einen massiven Personalmangel, ne? Das heißt, das sind Themen, die kann man jetzt ganz, ganz schwer anfassen. Und überhaupt ist ja eigentlich so diese Perspektive auf die Lehrkraft auch schon wieder mit so ein bisschen Notnagel. Ja? Also weil die Strukturen nicht stimmen, weil man die Probleme auf der systemischen Ebene nicht richtig angegangen ist, bleibt dann eben nur übrig zu sagen, naja, die Lehrkräfte sollen es mal richten. Ja, das macht natürlich auch in der Praxis total viel Sinn. Es ist auch immer so, wenn man sich Bildungsaufsteigerbiografien anguckt, dann ist es ganz, ganz häufig so, dass es irgendwie so einprägsame Erfahrungen gab. Da war eine Lehrkraft oder zwei, die haben das quasi gewuppt. Und die haben diese Brücke gebaut. Aber das große Problem, was ich sehe, ist eigentlich, dass wir es auf der systemischen Ebene nicht vernünftig organisiert kriegen. Und darum wird seit Jahrzehnten halt brutal und mit Ellbogenmentalität gestritten. Weil die Organisation von Schule ist hochgradig politisch, ungefähr so politisch wie unsere Steuerpolitik.
Ja, jetzt, um das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wir haben gehört, Corona hat diese Diskussion in den Mittelpunkt gerückt, aber eben hauptsächlich, weil man jetzt nicht mehr wegschauen kann. Und das Thema, das entrüstet sehr und das ist einfach wahnsinnig ungerecht. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn es doch so ungerecht ist, warum ist das denn nicht zivilgesellschaftlich ein viel größeres Thema eigentlich? Warum gehen wir denn eigentlich nicht auf die Straße und machen Fridays for Bildung und
gar keine
kämpfen
schlechte
für
Idee.
Bildungsgerechtigkeit? Also das ist was mich wirklich eigentlich interessiert oder auch, also das habe ich auch zu Anfang mich selbst gefragt, was... Also warum ist das Thema nicht viel präsenter? Es betrifft uns doch alle. Wir sind alle mal zur Schule gegangen. Die einen stehen irgendwie auf der besseren Seite, die anderen auf der anderen. Aber irgendwie ist das relevant.
Ich glaube mal, wenn du nicht mehr in die Schule gehst, dann rückt das weiter so in den Hintergrund. Also ich merke das selber bei uns, wir im SV Bildungswerk, wir engagieren uns natürlich auch für Bildungsgerechtigkeit. Wir wollen gerechtere Schule. Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler die Schule selber gestalten können. Und wenn du selber vor Ort bist, dann kannst du das auch. Aber ich glaube jetzt mal, wenn ich mich jetzt an meine Oma wenden würde, so, Oma, was sagst du dazu? Würdest du sagen, wir haben Bildungsgleichheit in Deutschland? Würde ich sagen, ach, bei mir damals in der Schule, da war das gar nicht Thema und ich beschäftige mich damit jetzt auch nicht. Also es ist eigentlich so, dass wenn man nicht mehr in diesem Gebäude ist, in seinen vier Wänden, wo man tagtäglich, ich sag jetzt mal, wie ich, von 8 bis 17 Uhr Unterricht hast, da wirst du ja nicht mehr mit von konfrontiert und dann hast du andere Sorgen im Alter, dann jetzt aktuell Spritpreise, Inflation und allem drum und dran, dann fällt das natürlich hinten über. Aber man muss eigentlich diesen Wandel hinbekommen, wie du das gesagt hast, Fridays for Bildung, das ist eine super Idee. Man muss einfach mehr darauf aufmerksam machen und es ist einfach dieser Wandel. Man muss dieses Thema einfach wieder, ich sag jetzt mal, salonfähig machen. Man muss wieder in diesen Diskurs kommen und das kannst du nicht, klar, nicht verlangen, aber wir Schülerinnen und Schüler sehe ich da auch in der Verantwortung, da einfach wirklich mal zu sagen, wir packen das jetzt an und wir machen das jetzt einfach mal und bringen das wieder in die Gesellschaft, damit es einfach weiterhin und wichtig diskutiert wird.
Ich glaube, das größte Problem, weswegen dieses Thema auch gesellschaftlich nicht angegangen wird, ist A, weil es eine sehr, sehr, sehr starke Stigmatisierung in diesem Bereich gibt. Und B, man hat halt einfach diese Mentalität, ach, das geht mich doch gar nicht an, das ist ja nicht mein Kind, das halt nicht alle Ressourcen bekommt sozusagen. Ne? Zum ersten Thema kann ich halt super viel berichten. Ich lebe seit 3-4 Jahren unter der Jugendhilfe und ich kann eigentlich nur sagen, dass das eine Katastrophe war. Also ich glaube, ein Jahr nach meinem Einzug in so ein Wohnheim brach dann Corona aus und ich muss gestehen, wir hatten ein halbes Jahr lang in unserer Wohngruppe kein scheiß Internet gehabt. Ich musste, um meine Hausaufgaben runterzuladen und hochzuladen, in die Innenstadt fahren, keine Ahnung, in die Bibliothek oder so, irgendwo, wo es öffentliches Netzwerk gab und da meine Hausaufgaben hochladen. Und da dachte ich mir nur so, scheiße, ich kann das, also vor allem hatte ich, um ehrlich zu sein, auch zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht den Mut, zu meiner Klassenlehrerin zu gehen, zu sagen so, ja, hör mal, ich bin hier Jugendhilfe, kein Internet, wie soll ich das machen? Also mittlerweile gehe ich ganz offen mit dem Thema rum, aber man muss sich einfach vorstellen, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt 14 oder so und ich musste dann mit 14, musste ich zu jemandem hingehen, ihm erklären so, ja, ich habe Stress mit meinen Eltern, ich wohne nicht mehr zu Hause und dann noch erklären so, ja, Internet und so und ich habe auch kein Endgerät, außer ein Handy, das ein bisschen internettüchtig ist. Also das ist also erstmal etwas, womit man auch mental erstmal klarkommen muss. Und ne, ich erlebe das auch immer, die SchülerInnen, die irgendwie durch den Staat, durch dieses Bildungs- und Teilhabepaket entlastet werden, die gehen immer nach der Schule zu den Lehrkräften und sagen so, ja, hier, ich habe einen Antrag, ne, ich Jobcenter zahlt das oder immer zu den SchulsozialarbeiterInnen, ne? Hier können sie mich auf die Liste tun, bla bla. Also es ist auch einfach so krass, vor allem auch, weil irgendwo SchülerInnen selber dazu beitragen. Also ich glaube, man kennt das als SchülerIn auch einfach so gut von wegen, ja, ich habe jetzt nicht die neuesten Markenklamotten, ich habe jetzt keine Schuhe von Nike, von Adidas, jetzt kein, keine Ahnung, neuestes iPhone oder so. Und dann wird man von der Seite schräg angestarrt und gesagt so, ey, Alter, ist das dein Ernst? Du hast noch einen Samsung von 2010?
Du wolltest was dazu sagen, Armin?
Ja, ich bin gerade so ganz ein bisschen sprachlos, weil das nochmal so, wenn das so nah geschildert wird, finde ich, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, das zeigt ja, wie krass dieses Problem ist, ne? Also ich kann natürlich irgendwelche strategischen Überlegungen dazu machen, aber ich bin ja privilegiert, komme aus einer privilegierten Familie, meine Kinder sind privilegiert. Also von daher, ich finde das total eindrücklich, was du gerade erzählt hast.
Ja, wir können, glaube ich, festhalten, wir sollten die Verantwortung nicht bei den SchülerInnen suchen. Es ist nicht die Aufgabe der SchülerInnen, das Bildungssystem selbst zu revolutionieren. Ja, vielleicht kannst du mir das beantworten. Benni, wer ist denn in der Verantwortung?
Ja, natürlich ist in allererster Linie die Politik in der Verantwortung. Und die Politik bewegt sich eben in den klassischen Dilemmasituationen, die man ja auch kennt. Ich meine, gerade in der Bildungspolitik merkst du natürlich auch einfach eine gewisse Zerrissenheit von Politikerinnen, die, ich würde sagen, ich kenne schon viele Politikerinnen, gerade auch so im sozialdemokratischen linken Milieu, die würden das alles unterschreiben, was sie hier schildert. Aber das grundsätzliche Problem ist natürlich, Politik braucht Mehrheiten und Mehrheiten muss man organisieren. Und wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir im Prinzip die Gesellschaft durch die Schulorganisation einmal in der Mitte durchgeteilt haben. Ich sage das jetzt so ein bisschen holzschnittartig. Ja. Wir haben auf der einen Seite ungefähr 50%, lass es mal ein bisschen weniger sein in ein paar Bundesländern, der Familien, die ihre Kinder auf dem Gymnasium haben. Die sind mit der Situation, so unzufrieden sie im Einzelnen darüber sein können, ja, über den unzureichenden Stand der Digitalisierung oder über das permanente Fehlen von Fachlehrkräften und so weiter, bewegen die sich aber doch in einem Kontext, wo sie sagen, okay, das können wir managen, wir schleusen unsere Kinder durch dieses System zum Abitur und dann können die studieren und dann ist der Weg für die Zukunft relativ sicher geebnet. Das heißt, wenn man an die grundsätzlichen Strukturen der Schulorganisation ran will, man zum Beispiel sagt, was ja früher die Grünen, aber auch die SPD und durchaus auch die Linke als politisches Ziel programmiert haben, länger gemeinsam lernen, vielleicht 9 Jahre, 10 Jahre oder vorsichtiger schon formuliert nur 6 Jahre, ja, dass man wenigstens aus dieser 4-jährigen Grundschule rauskommt. Es gibt verschiedene kritische Punkte in der deutschen Geschichte, wo solche politischen Vorhaben mit schallenden Ohrfeigen gescheitert sind. Und das letzte Beispiel dafür ist die Hamburger Primarschulreform gewesen. Da gab es einen, und das ist quasi eindrücklich, die gesamte Hamburger Bürgerschaft, alle Parteien gemeinsam, einschließlich CDU und FDP, hatten beschlossen, die Grundschule soll wenigstens 6 Jahre sein, damit ein bisschen länger gemeinsam gelernt wird. Da gab es eine Volksinitiative dagegen. Und hat das Ding mit einer Mehrheit zu Fall gebracht. Und obwohl es ein parlamentarischer Konsens war, musste die Regierung zurückrudern und die 6-jährige Primarschule ist nicht gekommen. Da haben Politiker in der gesamten Republik natürlich mächtig Schiss bekommen. Und das zeigt eben eins, es ist schwierig, sich mit den privilegierten Gruppen im deutschen Schulsystem in Anführungsstrichen anzulegen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ein Stück weit ist eben Schulpolitik auch Verteilungskampf. Es geht um begrenzte Ressourcen, es geht um die Frage, wo tut man diese Ressourcen hin? Und wenn ich massiv mehr Ressourcen einsetzen will für benachteiligte Gruppen, dann muss ich die im Zweifel woanders wegnehmen. Und wenn ich sie den privilegierten Gruppen wegnehmen will, dann kriege ich politische Konflikte und die sind massiv. Also ich finde, es ist eine große und wichtige politische Frage ist, warum kann man nicht eigentlich einfach sagen, es gibt Schulen, die müssen mehr leisten, die müssen mehr Integration stemmen, die haben eine andere Schülerschaft als ein vergleichsweise privilegiertes Gymnasium. Übrigens gibt es ja auch innerhalb der Gymnasien riesengroße Unterschiede. Ne? Dann sollte man dieses Geld vielleicht aus dem Sozialbudget nehmen, ja, aber jedenfalls rechtfertigen können. Wir verteilen nicht mit der Gießkanne, weil Schulen sind in ganz unterschiedlichen Situationen, haben unterschiedliche Schülerschaften. Da muss man ungleich rangehen.
Ich glaube, das wäre zu viel Arbeit.
Ja.
Ne? Also da sind wir halt auch beim Problem. Ich glaube, Henry und ich können ein Liedchen davon singen, wie viel Zeit, Ressourcen, generell Energie uns beiden es kostet, diesen Kampf gegen die Bildungsungerechtigkeit zu führen. Und ich glaube, die Politiker oben denken halt schlussendlich, dass sie ihre Ressourcen besser, keine Ahnung, in die Wirtschaft oder so stecken, als lieber mal die Schulen zu reformieren.
Ja. Also ich gebe dir da total recht. Ich finde, man stößt bei dem Thema, wenn man mit Politik da immer spricht, an eine Mauer. Also, dass da nichts dahinter ist. Also, die sitzen da und denken sich so, lass die junge Generation mal reden, gleich habe ich ein Treffen mit VW, das ist wichtiger. Also so kommt das immer rüber, dass wir Jugendliche einfach da immer sitzen. Man spricht ja immer von, ach, die Jugend schon wieder und allem drum und dran. Aber es gibt eine Jugend, die sich einsetzen will, die will Bildungsungerechtigkeit weghaben. Die wollen dahin, dass Bildung endlich wieder gerechtigt ist. Und meine Spanischlehrerin hatte mal in einer Stunde gesagt, ihr seid die Zukunft. Wir bilden ja hier die Zukunft von morgen aus und mir fehlt da einfach viel zu. Also wenn man die Zukunft ausbilden will, muss man dann natürlich auch das passende Ressort dazu haben. Und ich habe in dem Moment gedacht, bitte, 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 bitte hört das jetzt irgendjemand in der Politik, dass mal eine Lehrkraft sich traut, was zu sagen. Und das ist einfach das Problem. Die Politik, hast du gesagt, die interessiert sich dann mehr für Wirtschaft. Also Kinder und Jugendliche, die die Zukunft sind, die die Wirtschaft ja auch irgendwann antreiben, die hier Steuern zahlen, die Renten zahlen, keine Ahnung. Die werden vernachlässigt, die werden einfach im Stich gelassen in diesem Staat und dann wundern sie sich, warum dann auf einmal Abiturjahrgänge da Leute studieren und dann, ich sage jetzt mal ganz provokant, da nichts bei rumkommt, dass der Staat dann irgendwann verdummt und dann braucht die Politik auch nicht irgendwie sagen, och scheiße, was ist da denn passiert? Also ich sehe der Politik total in der Verantwortung, dass wenn sie einen zukunftsfähigen Staat haben wollen, müssen sie auch die Kinder und Jugendlichen fördern, damit Staat Zukunft hat.
Ich glaube, das ist total konsensfähig und ich glaube, man würde auch wenig Politiker finden, die diese Ansicht nicht auch genuin teilen würden. Also ich meine, natürlich mal bezeichnend, wenn man sich mit Bildungsthemen auch aus historischer Perspektive auseinandersetzt, findet man natürlich immer wieder diese Punkte, also auch die Diskussionen Ende der 70er Jahre, die deutsche Bildungskatastrophe. Da wurde genau das prognostiziert. Wenn wir jetzt nicht entschieden handeln, und dazu gehörte zum Beispiel die Einführung der Gesamtschule, aber auch eine ganze Menge sozialpolitisch motivierter sozusagen Eingriffe so ins Schulsystem, wenn wir jetzt nicht entschieden handeln, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Bezeichnenderweise ist uns der Laden nicht um die Ohren geflogen. Es ist nicht besser geworden, ja, sondern man stagniert im Prinzip in dieser Ungleichheitssituation, die man im Groben und Ganzen auch nicht erst seit 30, auch nicht erst seit 40 Jahren, sondern im Prinzip schon immer so vorgefunden hat. Und wenn es einen Trend gibt, muss man natürlich fairerweise sagen, dann ist die Situation im Zweifel eher einen Tick besser geworden über die Zeit. Ja. Aber also ein Wieder zurück zur Bildungsgerechtigkeit gibt es natürlich nicht, weil Bildungsgerechtigkeit haben wir noch nie gehabt, in Deutschland nicht und übrigens auch in keinem anderen Land der westlichen Welt. Das muss man sich natürlich auch mal klar machen, wenn man über dieses Thema redet. Wo reden wir im Prinzip über Deutschland, über Politik, wie sie in Deutschland funktioniert? Und wo reden wir von, ich sag mal so ganz schön wissenschaftlich formuliert, gewissen sozialen Gesetzmäßigkeiten, die halt in allen Ländern irgendwie durchkommen? Ungleichheit bricht sich Bahn. Und in allen Ländern finden privilegierte Eltern, finden privilegierte Teile der Gesellschaft Wege, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder besser fahren.
Ich glaube, das Problem ist ja hier halt auch, also ich denke persönlich, dass es niemals einen Tag geben wird, wo ich sagen kann, ja, wir leben in einer bildungsgerechten Welt, weil dafür sind einfach viel zu viele Faktoren da, die das verhindern, sage ich mal so. Mir geht es halt nur schlussendlich darum, dass endlich Angebote, Hilfsangebote geschaffen werden, womit den Familien geholfen werden kann und auch einfach, dass diese Gesellschaft das nicht mehr so stigmatisiert, also dass ich ganz offen sagen kann, so ich brauche Hilfe, ne, da auch beim Thema mentale Gesundheit dann auch wieder, also wie oft musste ich mir anhören, ja von wegen reiß dich zusammen, schau mal, anderen Menschen in, ich nenne jetzt mal Afrika, so als typisches Beispiel, das mir immer genannt wird, ja die Menschen in Afrika, also denen geht's doch viel schlechter, reiß dich nochmal zusammen, ne, und diese ständige Stigmatisierung halt nicht nur beim Thema Bildungsungerechtigkeit oder halt auch psychische Gesundheit generell. Also irgendwie finde ich, dass die Gesellschaft immer gerne irgendwas sucht, worauf sie picken kann. Und dann geht's los.
Na, ich glaube aber gerade im Schulsystem kommt das auch noch damit zusammen. Also ich stimme dir total zu, kommt das halt damit zusammen, dass Schule so organisiert ist als System wie soll man sagen, organisierter Unverantwortlichkeit. Ja, also es ist ja niemand für nichts verantwortlich, wirklich. Ich kann als Lehrkraft in der Klasse sein und bei mir bleiben 6 Leute sitzen. Da kriege ich vielleicht mal einen blöden Spruch im Lehrerzimmer reingedrückt, aber ich muss doch nirgendwo erklären, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich muss mich da nicht rechtfertigen. Die sind weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Irgendeine andere Jahrgangsstufe, eine andere Schule. So. Und genauso ist das mit Armut. Ja, das delegiere ich weg. So. Bildungsungerechtigkeit wird wegdelegiert. Und wenn jemand es nicht schafft, dann geht er halt zu einer anderen Schule und macht da weiter oder in eine andere Klasse. Also es sind immer sozusagen die Opfer sind schuld.
Und wir haben natürlich immer und immer und immer und ständig irgendwelche Programme, die dieses Problem irgendwie angehen sollen. Ja, also, und ich würde sagen, das entstammt auch genuin wirklich aus quasi politischer Verlegenheit. Es gibt diverse Schalthebel, an die traut sich Politik nicht ran. Das kann man kritisieren. Man kann es quasi aus einer wissenschaftlichen Sicht auch quasi erklären und nachvollziehen, warum das schwierig ist. Ja, man hat quasi die gravierenden politischen Konsequenzen von solchen Versuchen durchaus schon gesehen. Also das heißt, wir verharren in einem System, wo sich im Prinzip mittlerweile, vielleicht nicht alle, aber die meisten einig sind, dass das ein Problem ist. Ja? Das ist historisch so gewachsen, da kommt man jetzt so ohne weiteres nicht raus. Also muss man jetzt irgendwie an verschiedenen Stellen Pflaster draufkleben, damit es wenigstens nicht ganz so schlecht läuft. Und Zulin, ich glaube, gebt ihr total recht. Ich meine, im Prinzip wäre die Idealvorstellung, man hätte eine Schule, die das quasi automatisch und qua System im Blick hat. Ja, wer die Schülerinnen sind, die Probleme haben könnten, dass die approached werden und so weiter. Selbst das ist eben in unserem System keine Selbstverständlichkeit. Also da wäre ich auch absolut dafür, würde ich sehr unterstreichen, dass dieses Pflaster, auch wenn es nur ein Pflaster ist, mal definitiv ordentlich geklebt werden sollte.
Ich glaube, das Problem in der Politik ist halt schlussendlich, dass, ne, wie du gesagt hast, es werden überall Pflaster hingeklebt, aber hat sich eigentlich jemand mal um das Wurzelproblem gekümmert? Ne? Also so von wegen, klar, ich kann irgendwie die Lehrkräfte darauf trimmen, ne? Guck mal, dass alle irgendwie gleich behandelt werden, dass du unterstützt, bla bla. Aber in Wirklichkeit ist doch immer das Problem, die Schule, das System an sich. Also ich habe keine Ahnung, wie meine Lehrkraft eine Übersicht bei 30 SchülerInnen behalten soll. Das ist noch klein geschätzt bei unserer Schule mittlerweile. Oder eben halt, da sind wir halt beim Thema, wir müssen Schulen reformieren, kleinere Klassen, Lehrkräfte müssen individuell auf die Bedürfnisse eingehen können. Ich sage ja immer gerne, ich fühle mich so in der Schule, als wäre ich in so einer Fabrik, wo ich in so eine Marionettenform gepresst werde. Ich habe das und das zu tun und das zu lassen. Scheiß mal auf meine eigene Individualität. Ich habe nur abzuliefern und Leistungen zu zeigen, was anderes ist mir egal. Also das Gefühl gibt mir Schule schlussendlich und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine.
Henry, wie ist es an deiner Schule? Würdest du sagen, das beschreibt deine Lernrealität, was Zulin sagt?
Ja, ich schließe mich da definitiv an. Also es ist so ein zweigleisiges System bei uns in der Schule. Also ich finde generell im System Schule geht das Individuum um, da gebe ich dir total recht. Das ist, du gehst morgens um 8 Uhr dahin, das ist wie so ein Arbeitstag. Also du musst leisten, wenn du kein 1,0 Abi hast, wirst du schon schräg angeguckt sozusagen. Also ich finde einfach, die Idee Schule ist ja eigentlich Selbstbewusstsein entwickeln. Wir sollen alle Menschen werden, wir sollen alle denkende Menschen werden, wir sollen wissende Menschen werden, aber da geht das Individuum total drin unter. Also das Individuum, was ja gerade so in unserem Alter so, wenn du in die Pubertät kommst, entwickelt sich ja der Charakter nochmal stärker weiter. Du entwickelst so dein Ich, dein persönliches Ich, womit du dann die nächsten, ich sag jetzt mal 80 Jahre bis du umkippst und dann die Welt verlässt, so in dir trägst. Und ich finde, dieses Individuum, das wird in Schule einfach nicht entwickelt, nicht wahrgenommen. Es wird einfach unterdrückt.
Dazu mal noch kurz eine Frage. Wir müssen nämlich auch schon langsam zum Ende kommen. Aber ich fand, ihr habt einen sehr spannenden Punkt angesprochen, und zwar eben diesen Leistungsgedanken. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Dimension von Bildungsungleichheit, die da auch wichtig ist. Weil also man guckt oft so von oben auf das Thema Bildungsungleichheit. Das sind, ja, die, was ich vorhin gesagt habe, die Brennpunktschulen im Diskurs. Das sind die abgehängten Viertel, die Schulen, die wenig Ressourcen bekommen. Aber Bildungsungleichheit äußert sich ja auch in der Dimension, dass es eben einen Teil der Gesellschaft gibt, der immer höher strebt und immer weiter und es geht um mehr Leistung und es ist ja auch irgendwo dieser Wettbewerbsgedanke, konkurrieren um die beste Bildung. Es ist auch was ihr jetzt beschrieben habt, was ihr selbst wahrnehmt.
Das ist ja tatsächlich auch so dieses Dilemma, in dem sich die Schule quasi strukturell bewegt. Die Schule soll Dinge tun, die sich im Prinzip nicht gleichzeitig wirklich realisieren lassen. Da gibt es Zielkonflikte, ne? Und was in Deutschland halt total stark nuanciert ist, ist, dass Schule eine Verteilungsinstanz ist. So, du wirst von früh auf eingeschleust in dieses System. Nach der Grundschule Und das ist dann in vielen Bundesländern schon nach Klasse 4, wird die erste Weiche gestellt. Und es geht von Anfang an um die Frage, was muss ich jetzt leisten, damit ich mit Zertifikat X, im Zweifel dem Abitur, rauskomme und quasi die maximalen Anschlussmöglichkeiten später habe. Das verträgt sich natürlich nicht mit einer quasi Individuumsperspektive ohne weiteres, ja, wo es darum geht, was interessiert die Schülerin oder den Schüler und womit will er sich beschäftigen. Auf der einen Seite, und in dem Dilemma müssen natürlich auch Lehrkräfte navigieren, und manche machen das besser und andere machen es schlechter, aber es ist ihnen natürlich selbst nicht unbedingt anzulassen. Die müssen ja Noten geben, die müssen ja die Verteilung von Schülerinnen und Schülern auf unterschiedliche Schulformen vornehmen. Und damit müssen sie irgendwie zurechtkommen. Es gab ja damals, ist jetzt auch schon länger her, mal einen Fall von einer bayerischen Lehrerin, die dann quasi da aus dem Staatsdienst entfernt wurde, von Czerny hieß sie, glaube ich, die irgendwie all ihren Kindern in der Schulklasse gute Noten gegeben hatte. Ich weiß nicht genau, wer damals da interveniert hat, ob das die Schulaufsicht war oder wie auch immer, die gesagt haben, so, das geht nicht.
Ich glaube, dass Schule halt an dem Punkt, also auf so eine Sollbruchstelle immer wieder trifft, weil wir haben Schule, Wir haben so vielleicht seit 20, 25 Jahren mittlerweile in der Schulforschung wird geredet von individualisierter Pädagogik. Also mein Lern- und Lebensweg, interessengeleitetes Lernen, forschendes Lernen, alle diese Konzepte, wo man eben drauf guckt, was interessiert mich und wie komme ich weiter mit dem, was ich wissen will als Individuum. Und auf der anderen Seite haben wir halt ein Schulsystem, was irgendwo letztlich am Ende, wie Solin das ja gerade auch beschrieben hat, an einem Tag von allen die gleiche Leistung fordert. Und je mehr du davon kannst, desto besser kletterst du in dieser Notenskala nach oben. Und wenn du alles kannst, kriegst du eine 1. So. Und das muss ja irgendwo auseinanderbrechen. Ich meine, wir fangen in der Grundschule an mit flexiblen Eingangsstufen, mit Wochenplanarbeit. Also man sucht sich doch so seine Sachen. Aber spätestens am Ende der Grundschule erwarten die weiterführenden Schulen, dass die Kinder A und B und C und D können. Und zwar genau so und genau in dieser Reihenfolge und genau in dieser Qualität. Also da findet das große Gleichmachen schon statt. Und von daher kann eigentlich dieses System, so wie es aufgebaut ist, also Zielgleichheit heißt das ja bei dem, was vermittelt wird. Und wenn wir an der Zielgleichheit für Schule festhalten und für Schulsysteme und Schulstufen und Klassen, dann kann dieses System nicht gerecht werden. Es schließt sich einfach aus.
Ich will mal eins zu bedenken geben, und das ist, wird einem dann auch klarer, wenn man sich mal anguckt, quasi weltweit, wie Schulsysteme organisiert sein können und was dann die Implikationen davon sind. Stimmt? Das deutsche System ist sehr stark auf Normierung ausgelegt. So, die Schulen sollen also dafür sorgen, dass diejenigen, die mit einem bestimmten Zeugnis rausgehen, dass die ungefähr vergleichbare Leistung haben. Weil in Deutschland haben wir etwas, das nennt sich terminale Berechtigungen. Das heißt, die Schule, die Schulnoten und dein Zeugnis entscheiden, wo du hin darfst. So ist es in anderen Ländern nicht unbedingt. Ja, und man kann sich jetzt mal das Gegenszenario vorstellen. Da, wo im Prinzip das, was du in der Schule machst, gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, da hast du dann vielleicht auch viel mehr Platz für quasi individuelle Interessen, die da zu verwirklichen. Aber am Ende kommt dann trotzdem irgendwann diese quasi Selektionslinie, sagen wir mal dann irgendwie am Übergang in die berufliche Ausbildung oder an die Universität. In Amerika hast du dann einfach massive standardisierte Tests, die von den Universitäten organisiert werden. Und da manifestiert sich die Ungleichheit natürlich auch. Und zwar massiv.
Ja, also ihr habt jetzt ja beide eine sehr fundamentale Kritik im Bildungs- und Schulsystem beziehungsweise auch im Bezug jetzt auf Noten geäußert. Aber vielleicht braucht es das ja auch einfach. Also wenn wir jetzt hier im Gespräch über die ganzen Baustellen geredet haben, über die Zustände. Also mich macht das schon ein bisschen betroffen, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich auch mehr Fragen als vorher. Aber ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Deswegen würde ich gerne noch eine Abschlussrunde machen mit euch. Und weil ihr alle so redefreudig seid, muss ich die Zeit mal ein bisschen begrenzen. Ihr kennt das vielleicht schon aus der letzten Folge. Da hat der Armin das mit den 30-Sekunden-Fragen gemacht. Das gibt es jetzt hier auch.
Oh Gott.
Könnt schon mal üben für die Politik dann später.
Der Elevator-Talk.
Kommt dann auch das rote Blinklicht? Entschuldigung, ihre Redezeit ist vorbei.
Wir müssen zum Ende kommen. Ja. Fiona springt aber einfach dazwischen.
Ein Wort mehr.
Oder die Glocke. Ich werfe auf für eine Glocke.
So, aber so eine typische Schulglocke.
Ja, genau. So.
Ich fange bei dir an, Armin. Ja, wir haben jetzt viel über verschiedene Problembereiche geredet, aber ich würde jetzt ganz konkret gern von dir wissen, wenn du es in der Hand hättest, was wäre denn eine Sache, die du am Bildungssystem verändern würdest, um es gerechter zu machen? Zeit läuft.
Ich würde auf jeden Fall hergehen und die frühe Trennung auf ganz viele verschiedene Schulzweige sozusagen nach der vierten Klasse in der Regel, in manchen Bundesländern nach der sechsten, möglichst weit nach hinten schieben. Also aus meiner Sicht bis zur zehnten Klasse und dann auch noch in integrierten Schulen, in denen nebeneinander hergelernt werden kann, in unterschiedlichen Leistungsgruppen zu unterschiedlichen Themen. Und ich gehöre auch nicht immer zu einer Leistungsgruppe. Also dass da einfach viel mehr Durchlässigkeit innerhalb des Systems schon besteht.
Wer-
okay.
Aber ich glaube,
aber es ist deutlich geworden.
Ja. Okay. Ja. Danke dir, Armin. Sulin, ich frage dich auch nach einem konkreten Mittel. Und zwar, findest du, man könnte zur Bildungsgerechtigkeit bei den Schulnoten ansetzen und Schulnoten vielleicht abschaffen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man sieht halt überall...
Applaus.
Also ich glaube, man hat halt überall das Problem, also vor allem Lehrkräfte von wegen, ich muss jetzt eine Note geben, mir ist jetzt scheißegal, was für ein Problem du hast, Hauptsache Note, Note, Note. Und wenn wir diese Noten endlich mal abschaffen könnten, könnten wir diesen Leistungsdruck rausnehmen und viel mehr auf die Individualität eingehen und SchülerInnen fördern und fordern, wo sie es brauchen.
Sehr gut, sogar unter 30 Sekunden.
Ich habe Übung darin.
Nichts gut gemacht. Henry, dich frage ich, ganz unabhängig, wie das jetzt konkret umzusetzen ist, auf welcher einzelnen Ebene wünschst du dir denn mehr Bildungsgerechtigkeit?
Oh, auf welcher Ebene? Theoretisch wirklich auf allen, weil ich finde, wir haben jetzt genug darüber gesprochen und wir sehen einfach, es gibt überall Baustellen. Und ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass eine Baustelle wichtiger ist als die andere, sondern dass wir alle gleichzeitig gerecht auch wieder angehen müssen, mit einem gerechten Budget und alles gerecht behandeln müssen, damit alle Ebenen dann, ich sage jetzt mal, 2025, wenn die nächste Bundestagswahl ist, abgedeckelt ist und dass dann wenigstens die Notfälle und diese Ebenen dann alle wieder gleichzeitig funktionieren.
Vorbei.
Ach, gut.
Perfekt.
Eigentlich gut.
Und jetzt zu guter Letzt du, Benni. Ich frage dich, so ein bisschen Blick in die Glaskugel, du bist ja auch der Wissenschaftler.
Sind die für den Blick in die Glaskugel zuständig?
Ich dachte, den Blick aus dem Elfenbeinturm.
Ja, Benni, kann unser Bildungssystem in 5 Jahren schon ein gerechteres sein?
Also wenn man in die Vergangenheit guckt und sich die Zeiträume klar macht, in denen sich Schule verändern, wäre mein pessimistisches Urteil leider nein.
Okay.
Das waren?
Ja, das waren 10 Sekunden, aber ja.
Es war aber klar.
Es war genau. Klare Botschaft. Ich glaube, da können wir alle gut was mit anfangen.
Ja. In 5 Jahren passiert einfach nichts. 5 Jahre sind nicht die Zeit, in der sich solche lang anhaltenden schwierigen Probleme lösen lassen.
Ich glaube, da gibt es auch einen Sound zu.
Oh, der passt aber richtig gut.
Ja.
Was nicht heißt, dass es nicht in 10 oder 15 oder 20 Jahren passieren könnte.
Ich glaube, es braucht, um ehrlich zu sein, recht viele Jahre, weil es einmal so einen kompletten Wechsel geben muss. Ja. Also ich meine, wir hatten ja jetzt eine ziemlich lange Zeit lang die Diskussion G8 oder G9 in Nordrhein-Westfalen gehabt. Und erst jetzt kommen die neuen G9er-Schulen, kommen jetzt überall an. Und ne, man ist sich bewusst geworden, 8 Jahre für so viel Stoff ist, glaube ich, dann doch nicht so sinnvoll. Und das hat ja auch wieder echt lange gedauert. Und ich glaube, um eine komplette Reform im Schulsystem erlangen zu können, braucht es, glaube ich, vor allem die Zusammenarbeit zwischen Politik und Gesellschaft. Und dafür muss aber, glaube ich, auch erstmal das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden, was gerade so ein bisschen am Bröckeln ist, würde ich behaupten. Und deswegen glaube ich, also wenn ich schätzen würde, würde ich tatsächlich 50 bis 100 Jahre sagen.
Boah. Okay, ist aber auch eine Prognose.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz gut als Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute alle gekommen seid. Es hat mich sehr gefreut, es war sehr spannend. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.